ARD Sounds.
Findest du, wir leben uns auseinander?
Also wenn, dann schon vor 2 Jahren. Ich würde sogar sagen, ich habe mittlerweile gar keine Freunde mehr für spezielle Sachen.
Also es hat mich nichts glücklich gemacht sonst. Egal, was ich gemacht habe, es war für mich irrelevant. I have to get rich. Hallo Leute und willkommen zur Podcast-Folge hier bei Adoptivbrüder. Und ihr seht richtig, wir haben ein neues Sitzsetting.
Ein neues Sitzsetting und wir sind seit 3 Wochen nicht hier gewesen. Wir waren die ganze Zeit weg. Ihr habt das vielleicht gar nicht gemerkt, weil trotzdem Folgen kamen. Aber wir sitzen zum ersten Mal seit 3 Wochen hier und wir sitzen. Wir sitzen nicht auf diesen klapprigen Plastikstühlen vom SWR, sondern auf den edlen... den edlen Sitz
von ARD Sounds. ARD Sounds, so heißt es nämlich neuerdings. Hallo, Digi.
Und bevor wir mit der Folge reinstarten,
ja,
bin ich gerade so den Redaktionschat durchgegangen und da waren so ein paar gute Frage-Net-Fragen. Und eine Frage ist da rausgestochen und mit der will ich reinstarten als Opener.
Harry.
Ist es okay, Sex zu haben, wenn das Baby neben einem im Bett schläft oder im Raum?
Boy. Hell nah.
Ich meine, das ist so 3 Monate alt, schläft einfach nur im selben Raum, tief und fest.
Nee, finde ich nicht okay. Ah! Warum schweigst du dich hier so an?
Das ich dachte, ich schweige einfach mal und schau, was du dazu zu sagen hast. Findest du safe nicht okay? Weil ich dachte auch direkt nein. Aber dann habe ich überlegt, dann habe ich mich in die Situation hineinversetzt. Mhm. Klar, nicht alle Paare haben so nach der Geburt Sex, aber ein paar haben es bestimmt schon. 5 Monate alt.
Ja.
Im Tiefschlaf, mitten in der Nacht, das ist in seinem Bett, aber im selben Zimmer. Und dann ist man so rallig. Ich kann mir schon vorstellen, dass es realistisch so Pärchen gibt, die dann so einfach gar nicht so drauf achten und drauf scheißen. So,
ja,
im selben Bett finde ich heavy.
Das ja, geht ja. Es wackelt dann so mit.
Nee. Aber wenn es so...
Ja, in so einem Kinderbett und so, Taishi, man sieht es ja auch und so, und wenn es dann aufwacht, dann hört man halt auch so.
Ja.
I get where you're coming from, man, but that's some freak shit on God, Taishi, right?
Warum bist du halt so?
Was willst du, Digga?
Naja,
da
okay.
Da einmal gute Laune, Digga, da kommt er gleich mit dieser miese Peitsche, Digga, fiese Peitsche, Digga.
Ja, er redet so anders heute, wie so ein Himpi-Limpi.
Ich habe den Film von Felix Lobrecht gesehen, Sonne und Beton.
Der hat einen Film?
Nee, der hat ein Buch und das Buch wurde verfilmt auf Netflix. So, und Digga, in diesem Film reden die so gestört asozial. Also richtig so, das ist so, es ist so asozial, ich habe es noch nie gehört, wie asozial die reden. Halt deine Fresse, du Huren! Was soll, also richtig, nee.
Aber warum war deine Stimmlage so komisch?
Also
halt deine Fresse, du Huren. Du hast alt.
Nee, aber, nee, also so ein bisschen so, Digga, das kannst du gar nicht nachmachen, also so ein Mix aus... Ich kann nicht so super gut Deutsch und so Assi und so, aber so den ganzen Film lang ist irgendwie crazy.
Ich will jetzt nicht über den Film herziehen, aber wenn du das machst, macht es mich auf jeden Fall geistkrank aggressiv. Da kriege ich ein Raster.
Und der Film spielt so vor 10, 15 Jahren und die haben damals schon gesagt, Polizei, Polizei. Das ist ja so Assi-Sprache.
Warum hast du dir das angeschaut?
Also Assi-Sprache ist ja immer so, man sagt erst das Wort und danach sagt man einfach das gleiche Wort nochmal anders. Also, ich trinke gerade meinen Tee. Meh. Das war jetzt übelst scheiße, Leute. Shee.
Okay. Lange waren wir weg. Wir sind auch noch nicht ganz erholt.
Geht ja nicht
darauf. Aber wir haben eine epische Zeit hinter uns. Und zwar... Jeremy, rüber zu dir.
Genau, also wir waren einmal in Kroatien und wir waren einmal in Hamburg.
Aber nicht einfach nur Kroatien und Hamburg.
Genau, sondern Splash House in Kroatien. Im Kroatien. Viele haben das wahrscheinlich auch live mitverfolgt. Ich meine, Heiki waren wir ja 110 Stunden am Stück live, vor der Kamera gepennt und so weiter. Wer es verpasst hat, hat es verpasst. Das kann man auch nicht nochmal anschauen. Das heißt, seid bei Splash House 3 dabei. Und genau, da waren wir halt mit einer ganzen Menge Creatern und haben auf den Dötz gehauen. Auf den Putz gehauen, sagt man ja auch.
Ja, also genau, nochmal kurz zur Zusammenfassung. Viele haben es gesehen. Ich habe auch in einigen Podcast-Kommentaren gesehen, dass sie es die ganze Zeit geschaut haben. Das ist ja lowkey wie so 24 Podcasts am Tag. Weil wir wirklich 110 Stunden vor der Kamera waren. Also nicht so beim Schlafen dann ausgemacht, sondern so den ganzen Tag live. Und dann haben wir uns hingelegt, die Kamera hat uns aber gefilmt und wir haben auch noch den ganzen Abend mit dem Chat quasi geredet und wurden dann auch beim Schlafen gefilmt. Und dann haben wir tagsüber immer so Programm vorbereitet. Abends gab es eine große Live-Show. Die Gewinner konnten unsere App für eine Woche gewinnen und 10.000 Euro. am Ende unverdientermaßen sind es Jeremy und Livia geworden.
Oh, er gönnt.
Wir haben alle Songs gemacht, es gab Zweierteams, also es war insane geil in einer riesen Villa in Kroatien, aber auch ultra anstrengend. Vor allem, weil wir danach direkt zu so einer riesen Marketingmesse sind. Dafür muss ich sagen, lief es viel reibungsloser, als ich dachte, und auch der Cast war viel cooler. Bei einem Return zum Beispiel war ich mir nicht sicher, wie ich ihn finde. Fand ich übel korrekt, Lena und Gina waren korrekt, alle, die da waren korrekt und es hat gebockt. Also,
ja, safe geil.
Eigentlich das größte Projekt, was wir bis jetzt je gemacht haben, würde ich sagen.
Ja, das ist richtig.
Aber auch das Coolste.
Safe, also es ist schon einfach eine geile Sache und hat alles so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Und ja, wer dabei war, war dabei und wer nicht, der nicht, Digga. So viel kann ich mal sagen, ne?
Das waren schöne Worte. Wer dabei war, war dabei. Wer nicht, der nicht.
Und keiner hat sich so richtig gestritten. Da bin ich sehr happy drüber.
Also nee, das, nicht mal im Finale.
Das passiert ja ab und zu dann schon mal, wenn man so heftig eingesperrt ist, dass man sich streitet. Aber es war eigentlich echt harmonisch und alles hat gut funktioniert. Und danach sind wir dann nach Hamburg zur OMR, ne? Und da haben wir dann auch entsprechend mit den Mädels zusammen einen Talk gehabt auf der ARD Sounds.
Also erstmal OMR ist so eine riesen Marketingmesse, da ist ganz Hamburg in Ausnahmezustand, ich glaube 75.000 Leute, da sind alle da. Wir waren im selben Hotel und haben da konnten wir essen, weil wir Speaker waren. Da waren Joko Winterscheid, Kaulitz und Kaulitz, Tom Brady, Heidi Klum, Felix Lobrecht, SSIO, Jizzes.
Weißt du, wer da noch war? Brown Bart, das ist eine Sache, die ich bereue, wirklich. Ich bin ins Bad reingelaufen, ich wasche mir so die Hände. Digga, steht hinter mir einfach Young Huren.
Der Rapper.
Bro, wie der Rapper, die Legende, meinst du wohl.
Hä, ist der so big?
Der ist nicht so big, aber ich feiere ihn so krass, Digga. Der hat übel meine Kindheit geprägt. Safe, Bro.
Ich kenne nur so ein paar lustige Interviews von ihm und halt so seine Songs.
Digga, also Young Huren, endgeiler Künstler so mäßig. Und ich muss sagen, ich bin selten starstruck, so mehr. Also man kann mich kaum mehr schocken, aber Digga, den hätte ich irgendwie gerne angequatscht.
Echt? Weil ich findest du den krasser als so ein Jizzes? Weil ja. Ich finde so Jizzes ist für mich so krass. Wenn ja. Der vor mir steht, der...
Also ich fand's auch krass. Hä? Warst du nicht dabei, als wir mit Jizzes im Club waren?
Doch.
Achso.
Der war jetzt ja auch nochmal da.
Du fandest es damals auch ziemlich krass, stimmt. Nee, irgendwie dieser Young Huren, Digga, der ist auch nicht so groß oder so, aber der hat mir irgendwie, hatte irgendwas. So, Digga, Teilshit, der redet ja auch so witzig und so. Also der redet ja so dieses, wie nennt sich das, Schweizerdeutsch oder so.
Hat also, der geredet mit dir?
Nee, aber also, wenn der geredet hätte.
Ach so, ja. Ja, also da waren wirklich alle. Und deswegen waren auch wir da und es gab so eine ganz ausgewählte Anzahl von Leuten, die Talks halten konnten, weil auf der Messe gab es so große Säle, beziehungsweise Talks. Da konnte man einfach zugucken, wie Leute einen Talk hatten. Zum Beispiel Heidi Klum hat auf der größten Bühne einen Talk gehalten. Da waren 10.000, 20.000 Leute können da zugucken und wir hatten zwei Talks. Einen auf der ARD-Stage hier, danke an die Redaktion mit Livia und Romina. Der war ein bisschen kleiner und ein bisschen größeren. Der war echt auf einer großen Bühne, auf einer anderen Stage, die ist Yellow Stage. So ein bisschen zum Hintergrund, damit ihr checkt, was die OMR ist. Ich glaube, viele, meine Eltern zum Beispiel wussten auch gar nicht, was das ist. Ja. Das ist aber eine arschgeile Sache.
Ja, hätten ein bisschen mehr Leute bei uns bei der zweiten Bühne da sein können. Ne, also so die es gab so basically vier Bereiche, wo Zuschauer sitzen könnten. Und so der erste Bereich war full und die anderen waren alle Laken.
Ja, also als wir reingekommen sind erstmal, ja. als die anderen noch den Talk vor uns hatten, war es full leer.
Ja.
Und dann hat es sich zum Glück gut gefüllt bei uns, aber es war trotzdem so an den Seiten und so schon einiges leer.
Ja, egal, eines Tages. Ich meine, wir haben halt gleichzeitig geredet mit Tom Brady, so das ist halt auch schwierige Konkurrenz. Aber ja, irgendwann kriegen wir die Hallen schon voll. Ich habe halt gesehen, zum Beispiel ein Kollege von uns hatte einen Talk direkt nach Bill Kaulitz. Halle komplett voll.
Ich habe das Gegenteil gehört. Ich hatte jemanden gehört, der hatte den Talk nach irgendeinem anderen Riesentyp.
Ja.
Und dann war der Talk vorbei und er hat angefangen, alle sind rausgeströmt, während er geredet hat.
Ach so.
Weil die jetzt so voll war bei dem Großen davor und das fände ich dann noch schlechter. Also dann habe ich es lieber, dass es vorher ein bisschen leerer ist und für mich füllt sich's.
Ja.
Als dann zu sehen, wie alle rausströmen, sobald Heidi Klum weg ist, mäßig.
Ich check, wo du herkommst, aber ja, lieber eine volle Halle, die vorher ganz voll war, als so eine leere Halle, die vorher ganz leer war.
Ich würde mich schon irgendwie so scheiße fühlen, wenn ich die so... Alles, was ich sehe, ist, wie Leute rausströmen.
Ja, das stimmt.
Auch wenn es voller ist, als wenn vorher nicht so viele drin wären.
Ja, das stimmt. Ups.
Aber das war auf jeden Fall übel der Aufriss da. Die Leute sind noch alle rumgelaufen. Wir konnten auch voll ungestört rumlaufen. Es war, wir haben so viele Leute getroffen und connected. Und abends gab es immer die krassesten Afterpartys von allen möglichen Brands. Das Problem war, dass wir so, oder ich auf jeden Fall, letztes Jahr waren wir schon da und da haben wir 5 Tage am Stück Party gemacht, sind zu jeder Afterparty, haben uns betrunken, sind dann nachts noch auf die Reeperbahn. Und dieses Jahr war ich zum Beispiel so kaputt, ich bin bei jeder Afterparty früh gegangen. Auch wenn da coole Leute waren,
ich
alles.
Ich bin ja nicht mal zu den Afterpartys hin.
Stimmt, egal, Jeremy ist auch ein Verrückter. Der ist gar nicht erst hin.
Ja, aber das ist einfach, man kann sich auch nur begrenzt irgendwie kaputt machen. Und ich habe so 5 Tage lang schlecht gegessen wieder im Splashers. Das lag nicht am Essen dieses Mal, aber so am so Lifestyle, einfach so die ganze Zeit irgendwie Action, 60 Videos am Tag posten und so. Und dann. Ja, hat mein Körper diese Pause gebraucht, musste ich Sport machen, musste ich mich wieder richtig ernähren, musste ich früh schlafen. Das ist einfach wichtig. Also man muss auch auf sich selber hören und mein Körper hat einfach gesagt, Digga, sich jetzt voll zu kippen mit Alkohol ist einfach Nonsens. So.
Ich hab's versucht.
Ja.
Hab dann ein, zwei Mal ein Aperol bestellt, bin aber gescheitert. Es ging einfach nicht. Obwohl die Afterpartys echt geil waren. Auch so am ersten Abend waren wir bei so einem Top 50 Event. Da waren wirklich alle relevanten Creator und Gründer von großen Firmen. Aber zu müde. Ich war sogar zu müde, um Gespräche zu führen. Ich hatte richtig Angst, dass die Leute denken, ich bin unsympathisch, weil ich so unenergetisch in die Gespräche gegangen bin. Wirklich, jemand hat mich angequatscht und ich war so, ich trinke nichts.
Ja, ja.
Dafür war es auf jeden Fall so, für mich von rein, wie krass, in Anführungszeichen, ich mich fühle, das Krasseste in unserer Karriere. Also, ich fand das schon insane. Wir hatten da diese Tickets und dann wurden wir von den Shuttles von der Messe abgeholt. Das war immer ein Porsche oder Bentley. Der hat uns zu diesem ultra schicken Hotel gefahren. Da haben wir alles for free gekriegt. Die krassesten Steaks haben uns voll also mit allem Essen und Getränken voll gegessen. Da waren dann die krassesten Leute. Man kam mit allen ins Gespräch. Dann sind wir wieder auf die Bühne gegangen. So. Also es war für mich schon irgendwie krasse 3 Tage, wo ich mich ein bisschen wie so ein König gefühlt habe. Das fand ich echt, also habe ich ein bisschen genossen auch.
Heftig. Ich finde es auch safe cool. Aber ich fand zum Beispiel jetzt so im Splash House, wo 35 Leute daran arbeiten, was man selber für eine Vision hatte vor einem Jahr oder so, finde ich fast noch, also was heißt fast noch, ich finde es deutlich krasser sogar. Mir fällt es manchmal auf, dass wir sehr, sehr verschiedene Menschen sind. Also ich finde das krass, weil wir viele Dinge so anders wahrnehmen. Also jetzt, das aber auch, mir fällt es in letzter Zeit echt oft auf, dass wir einfach ganz unterschiedliche Herangehensweisen haben, auch emotional an Dinge.
Aber wie meinst du es jetzt in dem Beispiel? Weil zum Beispiel viele Leute zu treffen, die man kennt aus verschiedenen Bereichen, findest du doch auch einfach angenehm, bist Bock doch.
Also ist es völlig okay, quasi wie du dich gefühlt hast, aber ich habe literally im Bett gelegen bei Livia und ich habe gesagt, ich will jetzt aus diesem Loch hier weg, ich finde es übelst unangenehm und ich mochte den Vibe überhaupt nicht. Von der gesamten
auch in dem Hotel und so.
Alles. Ich
fand's, aber wieso?
Ich fand es übel so, hallo, wer bist du und was machst du? Also so, das sind so die Fragen wurden meistens im gleichen Satz gestellt. Also ich wurde einmal gefragt, was ich mache, bevor ich gefragt wurde, wie ich heiße. Checkst du? Also für mich ist das so übelst so, ich find's schon okay für 2-3 Tage, aber so dieses so, nur so Business-Gegläse, übel anstrengend. Also ich finde, da entstehen voll viele so, in Anführungszeichen, menschliche Connection, die offensichtlich nur Mittel zum Zweck sind. Findest du, wir leben uns auseinander?
Nee. Also wenn, dann schon vor 2 Jahren. Aber jetzt aktuell nicht mehr als sonst irgendwie. Also vielleicht so, keine Ahnung, beruflich nicht, weil wir machen alles zusammen. Und privat machen wir schon seit 1,5 Jahren nichts mehr, seitdem du ungefähr Livia kennst. Deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, dass wir uns irgendwie auseinanderleben. Oder wie meinst du?
Es beantwortet die Frage, aber es legt ein anderes Thema offen, hä?
Welches?
Meinst du, dass unsere Freundschaft darunter leidet, dass Livia da ist?
Nö.
Sagst du nein, weil es nicht gut ankommt?
Für dich oder für mich nicht gut ankommt?
Generell, keine Ahnung.
Ich verstehe, weil, wie meinst du?
Nee, weil also quasi, wenn wir jetzt seit Livia da ist, nicht mehr so viel zusammen machen mäßig, dann leidet die Freundschaft ja schon darunter.
Nee. Ich glaube, es wäre dann irgendwas anderes, was dazwischen kommt. Es war ja davor, also quasi, ich würde sagen, davor, seitdem wir Business machen, habe ich dich immer so versucht zu überreden. Mhm. Und dann ab und zu habe ich es geschafft. Und dann dachte ich so, wow, geil. Und jetzt ist halt Livia da, deswegen macht es für mich aber nicht so einen großen Unterschied. Weil es sich auch davor schon so ein bisschen so angefühlt hat, als ob ich dich eh nur überrede und du machst es dann mir zuliebe.
Checke.
Deswegen, ich habe einfach so, ja. Passt.
Ich glaube, es liegt daran, dass man braucht ja in einem zwischenmenschlichen Verhältnis immer Themen, die einen interessieren. Und ich glaube, also unsere mit Abstand größte Unterscheidung ist eben, Überschneidung ist Unternehmertum. Und was danach kommt, ist zum Beispiel Reisen, würde ich sagen, wo wir eine Überschneidung haben. Aber wir haben halt keinen Sport, den wir beide leidenschaftlich verfolgen.
Oder? Es gab eine Zeit, da habe ich dich ab und zu mal zum Padel gefragt.
Das stimmt.
Aber ja.
Aber ne, da bin ich jetzt auch nicht besonders leidenschaftlich oder so. Also wir haben, sonst ist es einfach quasi die größte Schnittmenge, die wir haben. Und quasi, als wir beide sonst nichts zu tun hatten, glaube ich, gab es halt so die Überlegung, wir machen entweder das oder das, was halt dem jeweils anderen gefällt, aber der andere teilt dieses Interesse nicht so krass. Und dadurch, dass ich jetzt aber zum Beispiel mit Livia Zeit verbringe, erübrigt sich diese Frage nicht mehr und wir machen nur noch das, wo wir halt die größte Überschneidung haben. Das, checkst du, was ich meine?
Weiß, hab noch nie drüber nachgedacht. Ich meine, erstens finde ich es voll fein, Arbeit ist für mich auch ein Hobby. Mit Jason mache ich jetzt privat auch nicht so viel, aber wir sind gut befreundet, weil die Arbeit irgendwie trotzdem so in Kroatien in einer Villa arbeiten, ist irgendwie auch Urlaub und privat. Ich weiß jetzt nicht, ob man in der Freundschaft unbedingt Überschneidungen braucht. Also zum Beispiel auch Livia und du, ihr habt jetzt ja keine Überschneidung. Ihr verbringt einfach gerne Zeit zusammen. Klar, ihr esst bestimmt beide gerne, aber ihr liegt so viel im Bett. Das ist kein Hobby.
Ja,
also ich suche jetzt zum Beispiel auch, wenn ich mit anderen Freunden was mache, gucke ich nicht, hey, was haben wir für eine Überschneidung und können wir da in diesem Bereich was machen? Sondern ich sage, hey, hast du Zeit, lass einen Kaffee trinken gehen oder spontan schauen.
Weil bei mir ist es also full so, also jetzt mal mein Liebespartner quasi ausgeschlossen, weil da hat man einfach die Überschneidung, Liebessachen zu machen auch viel. Aber so, wenn ich mich mit Freunden treffe, ich habe schon Basketballfreunde, mit denen gehe ich immer Basketball spielen. Dann habe ich so alte Zeiten auferleben Freunde, das sind dann so meine Kaffeefreunde. Und ansonsten habe ich keine Freunde. Also
gut, aber das ist ja auch besonders bei dir. Also jeder hat Freunde für irgendwas. Also jeder hat einen Basketballfreund oder einen Fußballfreund oder einen feiern gehen Freund. Mhm. Aber ich würde sagen, die meisten durchschnittlichen Freunde sind einfach Freunde. Das sind einfach Leute, die man gern um sich hat, mit denen man sich einfach gerne trifft. Also wenn ich mich mit Hendrik, Jason, Mattes, Jan treffe, da machen wir nichts. Wir reden miteinander. Ab und zu gehen wir dann mal bowlen oder Dart spielen oder Billard, damit man ein bisschen was nebenher macht. Aber ich muss jetzt nicht irgendeinen gemeinsamen Nenner finden, den wir machen.
Ich habe noch eine Kategorie beide, vergessen. Einen Trinkfreunde. Also ich habe Trinkfreunde, Basketballfreunde und so alte Zeitenfreunde, mit denen ich halt mich ab und zu mal treffe, wenn es sich halt ergibt. Und dann macht man halt so something.
Ja, ich glaube, also, da sind aber auch Leute voll unterschiedlich. Ich glaube, es gibt Leute wie du, die treffen auch einfach nicht so oft Freunde.
Sag mal einen Universalfreund bei dir, mit dem du alles machst.
Mattes, Jan.
Ist Jan kein Trinkfreund von dir, mit dem du immer trinken gehst?
Der trinkt schon seit einem Jahr nicht mehr. Hä, mit Jan mache ich alles. Ich war mit dem in der Fußballmannschaft. Ich war mit dem in voll vielen Ländern, reisen zusammen. Wir waren viel mit unseren Eltern unterwegs. Also ich würde sogar sagen, ich habe mittlerweile gar keine Freunde mehr für spezielle Sachen. Auch ein Hendrik war mal ein Feierfreund. Sorry Leute, ich nenne jetzt irgendwelche Namen, das sagt euch nichts. Aber mittlerweile ist es ja auch ein Allesfreund, auch nüchtern. Also ich habe auch keine Sportfreunde mehr. Luca war so ein Tennisfreund. Mhm. Mit dem war ich jetzt aber auch auf einem Konzert von meinem Vater. Ich habe jetzt auch nie drüber nachgedacht. Vielleicht unterteile ich auch in so Bereiche unterbewusst. Mhm. Aber für mich ist ein Freund, übergeordneten Freund. Ich kenne ihn vielleicht aus einem bestimmten Bereich. Das ist das, was für mich ein Freund quasi ausmacht. Ich kenne ihn aus einem Bereich und mag ihn so gerne, dass er aus diesem Bereich rauskommt. Und dann ist er ein Freund.
Ich muss halt immer irgendwie was machen mit Freunden und ich bin noch nicht so auf diesem so, lass mal Käffchen trinken Vibe. Also
für mich, also keine Ahnung, ob das legit ist, aber für mich ist es so ein bisschen, dann verbringst du einfach nicht gerne so Zeit mit der Person, weil ein Freund ist für mich so, ich mag die Person einfach, ich sehe sie und ich freue mich, sie zu sehen und will gerne Zeit mit ihr verbringen. Ich wache morgens auf zum Beispiel, der hat bei mir gepennt, und dann denke ich mir, Alter, ich freue mich, dich zu sehen, lass einfach mal eine Stunde quatschen und dann schauen, was passiert, vielleicht gehen wir spontan einen Aperol trinken, vielleicht gehen wir spontan eine Runde Volleyball spielen.
Ich finde, du hast an sich schon voll recht, aber es gibt zum Beispiel, also es gibt für mich, hat ein Freund schon für mich Zusammenhang zu tun. Zum Beispiel würde ich sagen, ich habe Freunde, Mit denen habe ich mich aber noch nie alleine getroffen. Die funktionieren für mich in Konstellationen übel gut. Also ich habe einen Freundeskreis von 5 Leuten und diese eine Person mag ich in dieser 5-Leute-Konstellation übel krass. Finde ich übel witzig und so. Aber so, ich würde mich nicht alleine mit dieser Person treffen. Ich würde sagen, es ist trotzdem mein Freund.
Ja, das gibt's ja voll oft. Das hört man ja auch immer, dass es die Art von Freunde gibt. Es gibt halt einfach verschiedene Arten. Das ist dann halt auch einfach nicht so ein enger Freund. Das ist dann ein Kumpel. So, aber jetzt so ein Freund, ein Average-Freund. Ich habe da auch nie drüber nachgedacht. Das ist für mich einfach ein Mensch, mit dem ich gerne Zeit verbringe. Egal wo, egal wann, egal mit wem.
Ja.
Manchmal gibt's welche, mit denen verbringe ich vielleicht nicht so gern Zeit in der Konstellation. Manchmal super gern in der, aber...
Ich habe seit der Phase, in der wir so super intensiv gearbeitet haben, viele Kontakte sehr, sehr krass vernachlässigt. Also ich habe einfach nicht mehr so viele Freunde.
Ja.
Hey, ist das nicht voll das spannende Statement? Wie kannst
doch,
du
doch. Eingehen? Ich kann es noch nicht ganz nachvollziehen, weil du hast ja seit Monaten frei. Also ich glaube nicht, dass es an der Arbeit liegt. Ich könnte mir vorstellen, hättest du studiert, wäre das auch passiert. So, ich glaube, es ist einfach was man aktiv pflegen muss und auch hinkriegt, wenn man sich die Zeit nimmt. Checkst du?
Frei in welchem Sinne? Also frei im Sinne von genug Zeit, um jetzt einen Freund kennenzulernen?
Nee, kennenzulernen nicht. Also, dass man zu viel zu tun hat oder so, dass man keine neuen kennenlernt, das finde ich legit, das check ich. Aber wenn man alte Freunde hat, gute alte Freunde, dann ist mein Ansatz immer so, dass man, egal wie viel Zeit man ist, man kriegt es hin, sich ab und zu mal zu melden oder so. Und auch zum Beispiel jetzt die letzten 6 Monate waren super entspannt. Und
das ist so ein Cap, Bro. Also ein Monat vielleicht.
Also ich würde sagen, die letzten 4 Monate waren entspannt genug, um sich mal bei einem Freund zu melden im Alten. Für mich.
Mhm.
Ja, oder hast du irgendwie mehr gemacht?
Ja. Also als Chris zum Beispiel da war, da hätte ich gar keine Zeit gehabt. Es waren so 2 Monate ungefähr. Also da war ich ja auch von morgens bis abends nur Office die ganze Zeit. Das war jetzt so bis vor allem.
Ja, so Januar, Februar.
Januar, Februar vielleicht, aber...
Nee, dann sind es ja 2-3 Monate, das recht. Aber zum Beispiel jetzt gerade ist eine... Die letzten 2 Monate...
Ja.
So, oder?
Ja, aber ich glaube, es ist dann auch einfach nicht so einfach. Die Personen wohnen dann in anderen Städten und so. Also fahre ich dann jetzt in eine andere Stadt? Also das ist einfach nicht so... Ich glaube, selbst wenn ich jetzt einen Freund alle 3 Monate sehe, alle 4 Monate, so ist es... Habe ich eine Hardtime zu sagen, dass diese Person so sehr eng mit mir ist. Also... Natürlich, also ich habe da auch eine Person im Kopf, 100%, so man ist so, man hat da die ganze Jugend miteinander verbracht und so, aber es ist schon was, es gibt schon Freunde und es gibt halt so Freunde, mit denen man actually so im Leben ist, checkst du?
Ja, safe, also ist jetzt fast schon ein bisschen deepes Thema, lol, für einen Podcast, aber für mich ist es so ein bisschen eine Sache von Priorität, so klar, du musst dann halt mal zu denen fahren, aber das ist halt eine Freundschaft für mich, dann nimmt man sich mal, wenn man jetzt im Ultra-Stress ist, weil wir die schlimmste Zeit unseres Lebens businessmäßig haben, dann quasi ist der andere Freund, muss das verstehen in meinen Augen und sagen, okay, der ist Stress, dann melde ich mich mal, vielleicht komme ich mal vorbei. Aber sonst, dann so, es gehört halt auch ein bisschen Arbeit dazu, das ist wie eine Beziehung. In einer Beziehung gehört sehr viel Arbeit dazu, in der Freundschaft halt so ein bisschen. Einfach so ab und zu mal abchecken, vielleicht auch mal hinfahren. Also wenn du jetzt quasi sagst, oh Gott, dann muss ich auch noch hinfahren, um den zu sehen, das ist so...
Nee, aber ich meine im Sinne von, mal angenommen, ich fahre jetzt da 4-5 Stunden hin. Es ist natürlich eine deutlich höhere Barriere, um jemanden einmal zu sehen, versus man sieht sich jeden zweiten Tag. Also du verstehst ja, dass das quasi schon unterschiedliche Sachen sind. Also das ist ja, safe ist beides eine Freundschaft, aber schon auf eine ganz andere Art und Weise, wenn da eine 5-Stunden-Fahrt dazwischen liegt.
Ja, ich finde, es kommt ein bisschen darauf an, wie lange man die Person kennt. Wenn das so ein richtig alter Freund ist, dann würde ich dir sogar widersprechen. Also meine guten alten Freunde, da ist egal, ob ich die alle 3, 6, 12 Monate oder jeden Tag sehe. Wenn ich jetzt jemanden eh noch nicht so lange kenne und dann sieht man sich nur alle 6 Monate, klar, entsteht da keine enge Freundschaft.
Ich sage ja nicht, dass das nicht meine Freunde sind. Ich meine nur so quasi, die Präsenz in dem Leben ist halt deutlich geringer. Gezwungenermaßen.
Ja, die Präsenz.
Genauso wie eine Fernbeziehung einfach weniger intensiv ist im Durchschnitt als eine Beziehung, wo man zusammen wohnt, würde ich behaupten. Man hat einfach weniger Kontakt auf physischer Ebene zum Beispiel. Ist einfach gezwungenermaßen so.
Ja, aber ja, dann habe ich jetzt vergessen, was dein Punkt war. Ich dachte, es ging dir darum, dass das quasi eine Ausrede ist, dass du die Freundschaft nicht so pflegst. Und das hat für mich damit nicht mehr so viel zu tun. Also du meintest ja quasi, oh Gott, dann muss ich da hinfahren und so und dafür hast du keine Zeit. Und meine Antwort darauf war ja quasi, die Zeit muss man sich nehmen für eine richtige Freundschaft. Quasi, ich fände zum Beispiel auch blöd, wenn ein guter Freund von mir nicht mal im Jahr sich denkt, Alter, komm, ich fahr den mal besuchen und wir machen uns ein schönes Wochenende in Köln.
Ich verstehe voll, wo du herkommst. Ich meine nur, ich habe einfach, glaube ich, viele Freundschaften in dieser intensiven Arbeitsphase haben sich verlaufen, aber auch einfach, weil die Distanz einfach sich erhöht hat. Also im Sinne von, alle sind halt weggezogen. So. Das ist halt unser Alter gerade, wo alle wegziehen.
Ach so, ja, safe. Ist auch so ein bisschen ein kleiner Preis, den man zahlt, wenn man halt viel arbeitet. So.
Mhm.
Ich meine, der Average-Freund, den du hast oder hattest, hatte ja viel mehr frei als du. Und viel weniger Stress. So, da konnte man einfach mal ein Wochenende gehen. Ich meine, nur jetzt gerade wäre zum Beispiel so ein Moment, wo du dich bei ein paar melden könntest.
Ja, ja.
Vom Ding her.
Ich habe, apropos hier melden und so, ich habe zufällig, also auch super random, vorgestern mich mit so einem Investor getroffen oder mit einem Gründer eher, ich sag mal nicht Investor, aber mit einem Gründer, und er hat mich eingeladen zu sich nach Hause, also auch fette, fette Wohnung, und meine erste Frage an ihn war gleich, also er hat Börsengang gemacht und so, also riesiger.
Börsengang ist so krank.
Ja, es ist, also der hat sehr, sehr früh sehr, sehr viel Geld gehabt, also Level of, ich muss nie wieder arbeiten, Geld vor 30, und ich habe ihn so gefragt, ja, wie, so ist es überhaupt erstrebenswert, so viel Geld zu haben, dass man nicht mehr arbeiten muss? Und er hat gesagt, er kann ganz gut damit umgehen, macht so philanthropisches Zeug, also so irgendwie.
Was ist nochmal anthropisch?
Philanthropisch, so für andere Menschen.
Ah, das ist anthropisch.
Und krass. Für andere Menschen und für die Umwelt und so weiter.
Okay.
Also philanthropisch. Ich glaube, Anthropologie könnte, ey, Digga, wenn das stimmt, crazy. Anthropologie könnte die Lehre des Menschen sein, aber eher so auf einer philosophischen Ebene. Und viel ist ja, also, wenn du zum Beispiel pädophil bist, dann bist du ja für etwas. Und dann bist du viel, also für anthropisch, also für den Menschen. Behaupte ich jetzt mal, aber es ist crazy.
Digga, Statement. Das ist ja krass.
Kann sein, dass nicht stimmt.
Stimmt, das ist Mensch, oder? Nee. Gibt es nicht im Sport nicht anthropometrische Merkmale oder so?
Kann sein, dass das stimmt.
Es waren noch so Armlänge und so. Ja. Naja, okay.
Also das macht er jetzt auf jeden Fall. Er hat gesagt, sein Co-Gründer ist wirklich, macht nichts so richtig mehr. Also im Sinne von, quasi der hat früh ausgesorgt und hat aber nie irgendwas gefunden, was er jetzt so richtig machen kann, weil alles ist so, ist so unwichtig. Und ich habe das mal auch gelesen von, ich glaube, dem BeReal-Gründer war das, der darüber schreibt, er hat einen riesigen Exit gemacht, Multimillionen Euro, und er kommt dann irgendwie zu dem Schluss, egal was ich jetzt gründe, wenn es so, also es kann ja wie fast nur weniger erfolgreich werden, das gibt ihm einfach nichts mehr. Und quasi, egal was er macht, es fühlt sich nur noch an wie eine Sidequest. Und ich finde das so spannend.
Man hört das so oft, ich habe es jetzt auch gehört, dieser Gründerclub, die uns eingeladen haben, der ist ja nur für Leute, denen es so geht. Und ich kann es absolut nicht nachvollziehen.
Mhm.
Also so gar nicht. Für mich ist es so fast ein bisschen traurig, weil das bedeutet, dass alles, was zählt, Geld und Macht ist. Weil das bedeutet ja, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sorge richtig aus. Wenn ich einen Menschen rette oder irgendwie, sagen wir mal, nach Afrika gehe und da wohltätige Sachen mache, das berührt mich rein vom, wie viel es mir gibt und wie extrem ich fühle, viel mehr als eine 300.000 Euro Rechnung, die ich stelle. Was auch schon krass ist, würde ich sagen.
Mhm.
Und wenn ich mir vorstelle, ich habe ausgesorgt und ich mache dann solche Sachen, das würde mich viel mehr catchen, das würde mich viel mehr berühren. Oder reisen, Natur, die Welt sehen. Und wenn die sagen, die können danach nur noch dran denken, oh, alles, was ich jetzt gründe, wird nicht so krass wie mein Milliardenunternehmen, dann heißt das ja, dass Geld für die das Krasseste ist. Dann heißt es, durch Geld und Erfolg fühlen die mehr als durch Menschenleben retten, der Natur helfen, die Natur sehen, die Welt bereisen, neue Leute kennenlernen, neue Kulturen verstehen. So, und das ist für mich ein bisschen schwarz-weiß. Also das ist für mich schon so ein, es ist so. Wenn sie quasi sagen, sie haben so viel Geld, dass ihnen nichts mehr im Leben einen Sinn gibt, dann heißt es, dass das denen so Menschen helfen und so einfach nicht so wichtig ist.
Weißt
oder?
Du, was ich, also ich würde sagen, und ich konnte das nämlich ein bisschen relaten, dass es nicht das Geld ist, was in dem Moment eine Rolle spielt oder nur untergeordnet. Geld spielt immer eine Rolle. Egal, was jemand sagt, Geld spielt immer eine Rolle, aber ich arbeite zum Beispiel auch viel, weil ich actually Spaß dran habe. Also, wenn ich gerade etwas mache, dann habe ich wirklich Spaß daran.
Ja.
Das heißt, also es ist wie ein Hobby für mich, aber ich kann es die ganze Zeit machen und es bringt mir sogar Geld. Und wenn du mal angenommen, du spielst jetzt, wir sind ja schon ganz gute Unternehmer, würde ich sagen. Und mal angenommen, wir schaffen es irgendwann in die Königsliga. Wir schaffen es irgendwann auf dem, wie heißt der scheiß Platz, wo Roger Federer da spielt, dieses
Wimbledon?
Wimbledon. So, du spielst als Tennisspieler, spielst du mal in Wimbledon und du, sagen wir, du holst das scheiß Finale, dann spielt, und dann danach schaffst du es aber nicht mehr, diese Qualität an Spiel hinzubekommen die nächsten Jahre. Dann fühlt es sich immer an, so ein bisschen unbefriedigend, weil du warst im Olymp, ne? Aber du kannst da nicht mehr so krass spielen und dann versucht er mal Fußball, dann versucht er mal Golf. Aber es fühlt sich immer an wie eine Sidequest, weil er einmal in diesem scheiß Wimbledon-Stadion stand.
Ja, also ich muss sagen, den Wimbledon-Vergleich finde ich gut.
Ja.
Weil ich kann es da mehr nachvollziehen als beim einfach Unternehmen aufbauen, weil da einfach irgendwie der Payoff für mich einfach Geld und Erfolg ist, sonst nichts. Und Einfluss, aber Einfluss kann man auch anders erreichen. Ich verstehe es aber trotzdem nicht ganz. Also quasi, wenn man sich dann als Ziel setzt, okay, ich versuche, ein Unternehmen zu gründen, was Menschenleben rettet oder gegen Hunger ist oder so, und dann siehst du, wie das wächst und wie viele Menschen du rettest, und das catcht dich aber nicht.
Ja.
Das kann ich aber nicht so nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, ob die Leute es wirklich versuchen. Ich habe das Gefühl, die denken nur an Business und Unternehmen bauen und kommen gar nicht aus ihrer Bubble raus, denken gar nicht dran, mal in ein anderes Land zu ziehen oder mal allein die Kulturen, wie viele verschiedene Kulturen gibt es, die man kennenlernen kann. Die haben wahrscheinlich, der Average-Unternehmer, der Milliardärs, hat in seinem Leben nichts gemacht und gesehen, außer seine Firma.
Weißt du, was ich halt krass finde? Also, wir fangen halt wieder ein bisschen an, darüber zu reden, aber scheiße, Leute, sorry, es beschäftigt uns halt einfach. Ich hatte das jetzt auch eine lange Zeit, dass mir nichts was bedeutet hat. Nichts. Außer quasi Erfolg im Sinne von, ich will erfolgreich etwas aufbauen. Und also es hat mich nichts glücklich gemacht sonst. Egal, was ich gemacht habe, es war für mich irrelevant.
Aber das check ich, deswegen sage ich ja quasi erfolgreich in einem ganz anderen Bereich etwas aufbauen. Und deswegen meine ich ja, wenn du quasi sagst, dir gibt es nichts, erfolgreich wohltätige Sachen aufzubauen, dann ist es dir einfach, oder nicht dir, aber den Personen, dann juckt es die nicht so sehr wie Geld, weil das ist an sich dasselbe. Die bauen erfolgreich was auf, nur statt, dass sie Geld als Payoff kriegen, kriegen sie was für andere Menschen als Payoff.
Ich verstehe wohl, wo du herkommst, aber ich meine so im Sinne von, ich glaube, man kann sich das halt auch nicht so krass aussuchen, was einem jetzt einen emotionalen Payoff gibt und was nicht. Weil zum Beispiel, ich würde sagen, ich habe angefangen mit Unternehmertum aus egoistischen Gesichtspunkten. Also ich will selber reich sein. Ne?
Ja.
Es ist jetzt keine Aussage über das Jetzt, aber ich habe damals auf jeden Fall angefangen, weil ich ein Unternehmen für mich bauen wollte oder für uns.
Ja, ich auch.
Genau. Und das ist ja an sich auch nichts Verwerfliches, aber ich glaube, am Ende des Tages kann man sich dann auch nicht entscheiden, quasi zu sagen, okay, für mich ist jetzt der Payoff, 1000 Brunnen zu bauen versus ich will einen IPO machen, also einen Börsengang. Und quasi, du bist in einer sehr privilegierten Position, ein Mensch zu sein außerhalb von Unternehmertum und deinem unternehmerischen Erfolg. Aber hätte es bei mir nicht diesen Switch gemacht und das erste Mal, das sage ich auch immer zu Livia, so das erste Mal, dass ich richtig Spaß bei etwas hatte und richtig Glücklichkeit ziehen konnte, also nehm mir das nicht übel, aber dass ich richtig Glücklichkeit ziehen konnte aus etwas, was nichts mit etwas aufbauen zu tun hatte, war so mich in Livia zu verlieben. Das hat mir richtig was gegeben, quasi. Und hätte dieser Switch aber nicht passiert, dass ich jetzt auch ganz andere Sachen interessant finde oder Basketball wieder cool finde, dann wäre ich genau an dem gleichen Punkt. Hätte ich dann es geschafft, einen IPO zu machen in 3 Jahren, meine Interessen hätten sich nie diversifiziert, 100%, Digga, ich
ja,
wäre
ja,
safe anhebig, weil ich kein Mensch bin außerhalb von dem.
Ich weiß, ich sage ja auch gar nicht, dass es das nicht gibt.
Ja.
Ich sage nur, dass ich es traurig finde, weil auch dein Vergleich so, du sagst beim einen Börsengang auf der einen Seite und auf der anderen Seite 1000 Brunnen. Das ist wie, wenn ich andersrum sage, die Welt retten versus eine kleine Agentur gründen. Quasi, du sagst, beim Business-Seite gehst du vom obersten Ziel aus. Das ist das Krasseste, was du erreichen kannst.
Ja.
Das ist ein Börsengang. Dann musst du auf der anderen Seite auch das Krasseste nennen. Und das ist, sagen wir mal, Welthunger besiegen.
Ja.
Und dann finde ich es nämlich wieder einen... Doch.
Ja. Also, ja, nee, Welthunger ist nicht IPO,
Börsengang schaffen 0,001. Sagen wir nicht, die Welthunger retten, aber ein Heilmittel herstellen, was mal mindestens 1 Million Leute rettet, finde ich vergleichbar.
Ja,
oder
okay.
100.000.
Ja, okay.
Und dann finde ich es wieder voll spannend, weil dann, finde ich, erreichst du richtig was und es catcht es.
Ja,
weil ich check schon, dass der Unternehmer, der will halt das Extreme, der will irgendwas Krasses schaffen, was andere nicht schaffen. Und dann kann man, finde ich, nicht so 1000 Brunnen als Vergleich nehmen, weil das ist einfach nicht so krass.
Ja.
Da wird man nicht gefordert. Aber die Leute wollen sich halt gar nicht so was Krasses zum Ziel setzen, finde ich, für was Gutes. Mhm. Einfach mal Ziel setzen, ich will 150.000 Menschen retten.
Das heißt, und das hat...
Und das finde ich halt einfach so ein bisschen, ich check, dass das bei den Leuten so ist, aber das finde ich halt ein bisschen traurig.
Das hat er, by the way, dann auch geschlussfolgert. Am Ende des Tages ist es so, wenn du so viel Geld hast, dass es nicht keine Rolle mehr spielt, ob du diesen scheiß Ferrari kaufst oder irgendwas anderes, dann siehst du erst, was an Mensch von dir übrig ist. Interessen, moralische Werte. Das wird dann alles aufgedeckt. Du musst dann alle Karten auf den Tisch legen für dich selber, weil du keine Wahl mehr hast, als dich zu verstecken hinter, ich habe ein Ziel, ich habe eine Mission, ich habe nicht genug Geld für. Also wenn du quasi unendlich viel von allem Materiellen haben kannst und du kannst ja basically alles und jeden kaufen und dann kommt erst raus quasi, was findest du denn wirklich spannend? Und ich finde es schön, dass ich zumindest das Gefühl habe, dass ich bei mir dahin komme, früh genug diese Werte zu entwickeln, weil es echt, glaube ich, übelst der Downfall ist, wenn du sehr, sehr viel Geld hast und dann niemand bist.
Ja, 100 Pro.
Und ich glaube, das erleben auch viele Rapper, by the way. Ich glaube so...
Rapper beschäftigen dich in letzter
Zeit.
Ja,
Rapper beschäftigen mich. Also gerade so in Richtung irgendwie, keine Ahnung, Kodak Black oder so, die sich ihr Leben lang durch ihren Hustle identifiziert haben. Die haben immer gesagt, I have to get rich. Und dann so von der Straße runter. Ich muss meine Familie aus da rausholen. Und dann sind sie an dem Punkt, einen 2-Millionen-Euro-Deal zu unterschreiben. Dann kaufen die sich erstmal ihren Mercedes, ihr Haus, ihre Mama kommt raus. Und dann, wer sind die dann noch? Und das finde ich so krass, weil dann fangen die an, Drogen zu nehmen. Also die, viele von den großen Rappern sind ja ultra die Druggies.
Ja.
Und ich finde das echt crazy. Also was für einen Einfluss Geld darauf hat, was für ein Mensch du nach außen hin bist und nach innen hin. Du hast keine Wahl, als dich dann offen zu legen. So. Ja.
Jetzt, wo wir gerade so drüber reden, merke ich erst, also alle setzen sich das Ziel, irgendwie die Rapper wollen aus der Straße raus, superreich, erfolgreich werden. Aber keiner setzt sich so richtig mal das Ziel, weil mir geht es jetzt um dieses Wohltätige.
Ja.
Ich will jetzt gar nicht über die Schiene kommen, ich habe es ja selber nicht. Also ich spende auch jetzt nicht Unmengen an Geld, ich habe keine wohltätige Organisation. Aber ich finde es so spannend, dass sich keiner einfach mal das Ziel setzt, ich will... So, es gibt viele, die wohltätige Organisationen machen, aber die haben nicht diesen ultimativen Hustle.
Ja.
Den hat man immer nur für sich selber irgendwie. Alle, die so dieses ultra erfolgreiche, ultra durchziehen, machen es immer nur für sich selbst und nicht für einen wohltätigen Zweck von Anfang an. Also keiner ist 18 Jahre alt, hat ultra Hunger und Drive und sagt, ich setze alles daran, sowas zu machen und schafft es dann auch. Also, doch, das gibt's bestimmt, aber im Vergleich.
Soll ich dir eine Person sagen, und ich kann sein, dass ich dafür Hate bekomme, mach mal keinen Clip draus.
Oh.
Elon Musk. Ich sage... Also
das übergeordnete Ziel mit dem Mars, meinst du jetzt?
Der arbeitet für die Innovation der Menschheit, sage ich. Digga, was der die ganze Zeit gründet, Starlink, Internet für jeden Menschen auf der Welt, SpaceX, auf andere Planeten gehen, Forschung, PayPal, dann hier das mit dem Gehirn. Also,
bei ihm ist halt so ein schmaler Grat zwischen Wahnsinn und er will einfach nur die Kontrolle und vielleicht macht das echt, um auf den Mars zu kommen und die Menschheit zu retten. Aber
am Ende des Tages ist er für mich schon der krasseste Innovator überhaupt und ich sage, er zieht die Lebensqualität, das ist eine Person, die Lebensqualität von allen nachhaltig hochzieht. Ich stehe überhaupt nicht hinter seinen Werten oder politischer Einstellung, da distanziere ich mich jetzt einmal full von. Aber keiner kann mir sagen, dass Elon Musk nicht einer der krassesten Unternehmer ist. Und
gut, Peter Thiel ist auch ein krasser Unternehmer.
Genau, aber man kann argumentieren quasi, er macht es für sein eigenes Geld, aber wenn du halt 800 Milliarden schwer bist, irgendwann hört es auch auf mit diesem so, du machst es für dich selbst.
Genau, es ist halt jetzt so ein 50-50-Ding oder 70-30, keine Ahnung, ob es für mehr die Menschheit voranbringen macht oder einfach mehr Macht. Weil er hat zwar diese ganzen Sachen, die Menschheit voranbringen, dafür hat er auch die mächtigsten Sachen. Ich habe letztens eine Statistik gesehen, wie viel Prozent von den Satelliten im All ihm gehören.
Ja, ja.
Ihm gehört eins der größten Zahlungsunternehmen der Welt. Ihm gehört eins der größten Autounternehmen der Welt. Bald gehört ihm, also was heißt bald, ihm gehört eins der größten Raumfahrtschiffunternehmen der Welt. Ich glaube, er ist sogar bei ChatGPT drin und bei Palantir noch wahrscheinlich. Also ist so ein schmaler Grat, finde ich. Outrageous Taste mit
Hannes
und
Jeremy. Hannes? Ich sage, Schuhe sagen sehr viel über Menschen aus und ich könnte an Schuhen sehr, sehr viele Aussagen über einen Menschen treffen, die ich glaube korrekt sind. Und ich finde, deine Schuhe sind so perfekt für dich.
Ich habe gestern einen LinkedIn-Post gesehen, wo einer gesagt hat, scheiße, wieder Business. Ein Typ, der dreckige weiße Sneaker trägt, ist erfolgreich.
Ah, krass.
Und ich dachte mir, was für ein Quatsch-Post, weil ich dachte, das sagt überhaupt nichts aus.
Boy, hat dreckige weiße Sneaker.
Leute, ich habe gar keine Schuhe an. Ich zeig mal hier in die Kamera, was ich für welche habe. Das sind so Kopenhagen, weiße, sneakermäßige, aber ein bisschen schick, ein bisschen sommerlich.
Was du da für Schuhe gerade hast, ne? Also es sind so weiße Schuhe, ein bisschen Leder dran, für alle, die es jetzt gerade nicht sehen konnten. Das sind für mich die most German Schuhe, die du tragen kannst in unserem Alter. Also es sind die mit Abstand
deutschsten.
Ja, 100%.
Nee.
Also zum Beispiel,
gar nicht.
Zum Beispiel, weißt du, wer das trägt? Theo. Trägt genau diese Schuhe.
Hä, nee, da widerspreche ich.
Nee, 100%.
Also für mich sind so Sandalen, Crocs, nee, das ist, Essex oder so. Also,
das ist Klischee.
Das ist für mich, dieser Schuh hier, das ist ein weißer Sneaker, trägt jeder Mensch auf der Welt.
Nee, nee.
Ich würde sogar sagen, so Skandinavien noch ein bisschen mehr.
Nee, du verstehst es nicht. Das, aber das ist gut, weil du so tief in der Bubble drin bist, du verstehst es nicht.
Nee, jetzt gaslightest du mich hier.
Ich
widerspreche dir. Also, es ist nicht deutsch, aber es ist nicht der deutscheste Schuh.
Es ist
ein basic weißer Sneaker.
Es ist, genau, es ist nicht Streetwear, da sind wir uns einig. Es ist nicht Streetwear, es ist kein Hip-Hop-Schuh.
Nee, es ist so zu einem Sommerhemd mit Leinenhose-Schuh.
Genau, oder zu einer Jeans, die nicht drauf steckt und einem normalen T-Shirt.
Krass, also schreib mir in die Kommentare, vielleicht bin ich die Lulu. Ich sage ja gar nicht, dass das jetzt nicht deutsch ist. Aber jetzt nicht der deutscheste. Ich sehe den, Bro, ich sehe den bei einem Mexikaner, ich sehe den bei einem Philippiner, ich sehe den bei einem Norweger, ich sehe den bei einem Deutschen, ich sehe den bei einem Australier.
Also, maybe I'm crazy, so, aber ich finde es voll spannend. Also ich würde sagen, quasi, ich hätte viel von deinem Charakter über die Schuhe ablesen können.
Das gibt mir irgendwie so ein bisschen Sternzeichen-Vibes. So, du machst es und dann hast du recht und dann denkst du, es stimmt, aber es ist einfach Zufall.
Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich könnte es, aber maybe I'm crazy. Ich meine, du sagst, du kannst im Flugzeug landen, wenn es hart auf hart kommt, so, da sag ich, du bist crazy. Ich sag, ich kann ein bisschen was über Schuhe ablesen. Ich finde, dass meine Schuhe, würdest du sagen, die sagt was über mich aus? So, welche Menschen tragen solche Schuhe?
Weißt du, warum es nichts über dich aussagt?
Nee.
Weil du Jordan hast, du hast Air Force, du hast Pammies, du hast Crocs und die mixt du einfach wild durch. Das heißt, du hast jede Art von Schuhe. Das heißt, es kann nichts über dich aussagen, weil
du
die...
Da bin ich vielfältig.
Nein!
Doch! Digga, habt ihr gerade gehört? Habt ihr gerade gehört, was ich für Schuhe habe?
Das heißt, weil du Air Force, wie heißen die? Loafers?
Loafers?
Loafers und noch einen anderen Schuh hast, bist du vielfältig.
Ja. Ich glaube, wenn du viele verschiedene Schuhtypen hast, wenn du jetzt jemand hast, der mal mit Loafers rausgeht...
Vielleicht stimmt es, aber es geht ja darum, dass man dich gerade sieht mit dem Schuh.
Mhm.
Und dann würde jemand zum Beispiel sagen, oh, der hat einen Loafers, der weiß nicht, dass du andere hast und sagt dann zu dir, du bist der und der Typ
das
und dann kann man überhaupt nichts aussagen. Genauso kann sein, das dass ich die anhab, du sagst, ich bin ultradeutsch, habe aber in meinem Kleiderschrank noch Loafers und Air Jordan.
Aber ich weiß ja, was du für Schuhe hast.
Ja, du kennst mich auch, du weißt ja auch, wie ich bin, deswegen kannst du nichts über mich sagen.
Ja, ja, checke.
Aber.
Nee, das stimmt. Also, es könnte nur eine Momentaufnahme sein. Aber ich finde, das ist das Kleidungsstück, wo mit Abstand am meisten Charakter drin steckt. Mit Abstand.
Unterwäsche.
Nee, finde ich nicht. Ich finde.
Was?
Was?
Also, ich würde sagen, wer Oma Unterwäsche trägt, immer. Da würde ich mehr drüber aussagen, als jemand, der immer Air Force trägt. Oder jemand, der immer übel die krasse Unterwäsche anhat.
Ich war zu lange live auf Twitch. Schreib mal bitte in den Chat, Digga, ob Hannes am Campen ist, Digga. Schreib mal einfach rein. Sag mal bitte, Digga.
Ich sage ja gar nicht, dass Schuhe gar nichts
aussagen.
Schuhen
kann man mehr auslesen als an Unterwäsche.
Wenn du immer weißt, was die Person immer für Unterwäsche trägt. Wenn die so daily die krasseste Victoria's Secret Unterwäsche trägt.
Leute, schaut mal bitte eure Unterwäsche kurz an und sagt mal bitte, ob man daran ablesen könnte, was ihr für ein Mensch seid. Ich sage, no way. No way.
Doch, safe.
Dead.
Ich würde es auch am Oberteil eher sagen, wenn jemand immer so, wenn eine Frau immer Blazer trägt und so schicke Sachen, sagt es viel mehr aus, als wenn sie immer, ja, mir fällt jetzt nichts ein, aus der Air Force, Timberlands, keine Ahnung, trägt. Aber gut, schreibt es in die Kommentare, Leute.
So.
Nächster Take.
Nächster Take ist eher ein Gedankenbeispiel. Eins, was ich super spannend finde, eine Antwort von dir zu hören. Aber du musst ehrlich antworten, ja? Das ist ein bisschen deep. Du vergisst alles über dich, was du jemals wusstest. Stellt euch, Leute, die zu Hause sitzen, stellt euch auch mal die Frage ganz kurz. Ihr könnt auch pausieren, nachdem ich die Frage gestellt habe. Du vergisst alles über dich, was du jemals wusstest und hast nur ein Gespräch mit einer Person, um dich daran zu erinnern, was du für ein Mensch bist. Mit wem sprichst du?
Also auf jeden Fall mit meiner Mutter oder mit meinem Vater. Ich glaube, weil mein Vater ein Mann ist und er sich reinversetzen kann in den anderen Mann, wie man ihm das sagt, würde ich dann meinen Vater nehmen, aber eigentlich genauso meine Mutter. Also
ich finde es so spannend. Ich finde es so, so spannend, weil ich bin, wette mit dir, 50% oder weniger würden ihre Eltern nehmen. Ich sage, das ist nicht mal die Popular Opinion.
Also ich glaube, jeder, der Eltern hat, der mit denen aufgewachsen ist, nicht jeder, es hilft nicht, aber viele würden ihre Eltern nehmen. Wenn man da keine Eltern hat oder nicht mit denen aufgewachsen ist, natürlich nicht.
Okay,
sagen
wir mal,
viele sind getrennt oder so. Ja. Aber ja.
Weil ich glaube halt quasi auch gerade der Mensch, der viele sind, also wir sind ja alle oder die meisten, die das hier hören, ey, Shoutout auch an unseren 55-jährigen Hörer, kannst du mal in die Kommentare schreiben. Viele, die das hier hören, sind auch in der Phase, wo sie sich ihr Charakter erst seit 2 oder 3 Jahren richtig ausbildet oder quasi, wo der sich sehr stark verändert hat. Und da haben Eltern ja meistens dann keinen so großen Zugriff mehr darauf.
Deswegen würde ich meine Eltern nehmen, weil ich glaube, Eltern sind die einzigen, die so wirklich wissen, was für eine Art von Mensch man ist. Damit meine ich nicht, dass sie mir sagen, wenn die dann, sagen wir mal, 10 Minuten Zeit haben, du bist politisch so, du bist so und so und so, sondern rein vom was, irgendwie so, was für eine Art von Mensch ist man. Mhm. Ich glaube, das kriegen Eltern in der Kindheit irgendwie mit. Das wissen die einfach. Und manchmal verläuft man sich dann oder verändert sich oder so, aber die reine so, was für eine Art von Mensch man ist, ich kann das jetzt nicht so in Worte fassen. Ich glaube, das wissen die meisten im Umfeld einfach nicht. Mhm. Und auch wenn man sich zwischen 20 und 22 dann verändert und plötzlich total links wird oder total rechts oder plötzlich nach Australien auswandern will, weil man gemerkt hat, das ist das Leben, dann würde zum Beispiel ein Freund sagen, hey, du bist, du traust dich viel, du willst wegreisen oder so. Aber ich glaube, so diesen Kern, was für eine Art von Mensch man ist, ich glaube, das wissen dann nur die Eltern und das würde ich am ehesten dann wissen wollen.
Let's spice it up a little. Oh. Also wir nehmen jetzt 2 Ebenen raus, nämlich erstens, es geht jetzt nicht mehr um faktische Informationen, sondern nur darum, was für ein Wesen du bist. Also zum Beispiel, er ist
Mensch,
entspannt.
Ameise.
Genau, also.
Nee, was?
Also quasi, er ist entspannt oder du verstehst, also quasi ein sehr abstraktes Profil von dir als Mensch. Jetzt nicht sowas wie, du bist auf dem Bismarck-Gymnasium zur Schule gegangen. Nicht sowas, sagt die Person in dem Gespräch, sondern die sagt wirklich rein so Wesenszüge.
Achso, das dachte ich eh.
Okay, gut, passt.
Ja.
Und jetzt nehmen wir die Eltern weg.
Meine Schwester.
Ja? Wer ist echt deine Schwester?
Die ist halt mit mir aufgewachsen. Vielleicht noch meine Ex-Freundin, weil die mich auch schon so lang kennt. Für mich ist so dieses ganze Kindzeit, also ich beschäftige mich nicht viel mit so Zeug, aber eine Sache, die ich jetzt echt bei vielen rausgelesen, rausgemerkt habe, ist, dass die ganze Kindheit und Jugendphase so ultra viel entscheidet, wer man ist.
Mhm.
Und deswegen würde ich jemanden nehmen, der mich halt in der Phase schon gekannt hat. Und nicht jemand, der mich einfach jetzt erst kennt oder seit ein paar Jahren. Und da ist dann meine Ex-Freundin oder meine Schwester.
Weißt
ich würde
du,
quasi nach, danach gehen, wie lange sie mich kennen, die Person.
Diese Frage spielt in Wirklichkeit eigentlich darauf an, also du hast sie jetzt ein bisschen gedribbelt, sage ich mal. Die Frage spielt in Wirklichkeit darauf ab, bei welchen Menschen finde ich es am schönsten, wie sie von mir denkt? Also quasi, wer hat das schönste Bild von mir?
Ah, aber da passt ja meine Antwort trotzdem voll.
Die passt, aber ich meine im Sinne von, es ist nicht mal eine langweilige Antwort, aber es ist so ein bisschen so.
Wen würdest du nehmen?
Weiß ich nicht, aber auch drüber nachdenken, ich weiß nicht. Wahrscheinlich eher nicht.
Wer dann?
Weiß nicht. Jemand aus meinem engen Kreis, mit dem ich jetzt gerade viel Zeit verbringe, aber ich kann es nicht genau zuordnen.
Okay. Krass, hätte ich nicht gedacht.
Einfach weil, also quasi, ich habe mich, glaube ich, recht früh aus meinem Elternhaus abgekapselt und im Sinne von, ich glaube, quasi so meinen genauen Wesenszug, meine Mutter versteht das 100%, aber so im Sinne von, ich glaube, es ist schon was anderes, zum Beispiel mit mir zusammenzuwohnen. Also ich glaube, du hast schon ein anderes Verständnis davon, wie ich funktioniere, versus jetzt meine Mutter. Einfach auf eine andere Art und Weise. Nicht schlechter oder besser, sondern einfach, das hat auch was mit dem Alter zum Beispiel zu tun. Das ist auch überhaupt nichts Schlimmes, aber so, ich glaube, so richtig verstehen, wer man ist, das können gar nicht so viele Menschen. Da muss man sehr nah an einer Person dran sein, da muss man vielleicht im gleichen Alter sein, da muss man vielleicht ähnliche Interessen haben.
Ja, dann ist es halt einfach eine Sache von welche Komponenten schätzen wir wie wichtig ein. Für mich ist zum Beispiel, wie lange man die Person kennt, Für mich ist, ich könnte niemals, da würde ich mich richtig schlecht finden, jemand, der mich erst seit 3-4 Jahren kennt, die Aufgabe geben, mich selber zu beschreiben. Deswegen finde ich es auch so schön, zum Beispiel in meinem Traumszenario habe ich einen Partner, der mich seitdem ich 5 bin, kennen, weil der jede Phase von mir so durchgemacht hat und so dadurch ein Gesamtbild hat. Der kennt mich nicht in der Phase, weil in der Phase jetzt, ich werde auch in 3 Jahren wieder anders sein und ich war vor 3 Jahren anders. Aber so diese Grundart, was für Angewohnheit man hat oder so, das finde ich wichtig. Und du findest zum Beispiel, dass es in seinem Alter ist, dann eher wichtig, was ich auch voll check. Finde ich halt einfach zum Beispiel nicht so wichtig.
Ja, ich finde deinen Punkt voll valide. Ich glaube, es ist halt so, auch, das finde ich generell übelst spannendes Thema, wie sehr appreciated man sich selber im Jetzt. Also quasi akzeptiere ich meine Meinungen jetzt gerade, respektiere ich meine eigenen Meinungen, auch wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel eine Meinung vor einem Jahr noch nicht hatte. Also zum Beispiel hatten wir einen Freund, der war vegetarisch 1,5 Jahre lang und hat uns den Arsch weggebasht, sodass wir Fleisch gegessen haben. Und halbes Jahr später hat er auch Fleisch gegessen und dann war es gar kein Problem mehr. Und quasi, zu welchem Zeitpunkt respektiert man seine eigene Meinung? Weil man hat ja in der Vergangenheit vielleicht eine andere Meinung gehabt und man wird in der Zukunft vielleicht eine andere Meinung haben. Und ich finde, das macht dieses Thema auch so ein bisschen auf. Aber okay,
aber ich habe genau den Ansatz wie du, nur dass ich mir nicht anmaße, dass ich jetzt gerade im perfekten Stadium bin, sondern ich hoffe dann, dass die Person sagt, du bist ein guter Mensch, mach einfach alles weiter, so wie du denkst und nicht fang Social Media an und
bla, bla. Aber genau das ist, was ich meine. So, Heiki, es ist, glaube ich, auch gefährlich, sich im Jetzt nicht zu respektieren genug für seine Meinungen. Also zum Beispiel.
Aber du weißt ja ganz genau, dass du in den nächsten 50 Jahren noch zu tausenden Themen deine Meinung änderst und verschiedene Ansichten hast. Ich finde, das gehört ja alles zum Leben dazu. Deswegen will ich mir das so offen halten, weil, keine Ahnung, kann sein, dass ich jetzt das schlauer wäre, aber wenn mein Ich in 5 Jahren gerade zuguckt und sich denkt, bist du verrückt, mach das auf gar keinen Fall. Ja. So, checkst du?
Okay. Jetzt noch ein sehr deeper Take. TNT ist der zweitbeste Podcast.
Ja, 100 Pro.
Leute, Livia und Romina haben einen Podcast. Die nehmen auch in diesem Studio auf.
Tatsächlich direkt nach uns hier.
Das heißt, wir sind eine Podcast-Familie. Und wer Adoptivbrüder hört, hat gefälligst mal rüber zu hören zu TNTEA. TNT mit Livia und Romina. Leute, dir gibt's seit 2 Folgen und die 2 Folgen sind absolut barbermäßig. Die erzählen Freundschaftsgeschichten aus der Community und zwar so den abgefuckten Scheiß, so diesen Tee halt, ne? Ihr wisst, was ich meine und ja.
Ja, deeper Take, aber wahrer Take. TNT, Leute. Sehr geiles Konzept. Vor allem, wenn ihr auf so Freundschaftsgeschichten und so steht, dann müsst ihr auf jeden Fall direkt nach unserer Folge da reinhören. Ja.
Ich habe in meiner Vergangenheit ganz viele schöne Momente gehabt in der Schule. Also für mich war Schule eigentlich ein sehr durchweg positives Ereignis.
Sogar so als schmächtiger Typ. Was?
Und alles, was negativ ist, woran ich mich in der Schule erinnere, hat immer nur mit Klassenarbeiten zu tun. Die Vorbereitung auf die Klassenarbeit habe ich gehasst. Ich habe dieses Gefühl gehabt, man schreibt morgen eine Klassenarbeit. Schlimmster Moment war aber, der Lehrer legt einem die Klassenarbeit hin, sagt, geht erstmal zu den Aufgaben, wo ihr richtig gut seid. Dann fängt man an, schaut auf der ersten Seite durch. Ah, okay, mache ich als letztes Mal. Das ist Seite weg, nächste Seite, nächste Seite. Dann hat man alle Aufgaben durch, kommt zu dem Schluss, alles schwierig, blättert zurück und fängt bei der ersten Aufgabe an.
Alter, habe ich da lange drüber nachgedacht.
Das war das Schlimmste. Ja. Digga, also gerade so bei Mathe oder Chemie.
Hast du meine ganz leere Arbeit abgegeben?
Nee, du?
Ja, regelmäßig.
Echt?
Ich habe immer die Arbeit bekommen und ich wusste ganz oft gar nichts. Und ich habe immer überlegt, ist es zu frech oder kommt es zu möchte gern rüber, wenn ich die direkt abgebe? Weil ich wusste, ich habe safe eine 6. Ja. Ich wusste, ich kann safe nichts schreiben, aber ich wollte nicht der geil sein, der so auf cool tut und sie direkt zurückgibt. Ja. Deswegen habe ich sie ab und zu einfach so behalten, eine Dreiviertelstunde, nichts gemacht und sie dann abgegeben.
Checke. Lol.
Ja, war mir echt ohne. Doch, war mir ein bisschen unangenehm. Auch vor dem Lehrer, dass der so denkt, scheiße, der kann nicht eine Sache
da aufschreiben. Ja, und so gar nicht zugehört, ist schon noch disrespectful, Teilchen.
Ja, aber es war wirklich so, in so Chemie, Physik, Mathe gegen Ende, ich habe so nicht zugehört, dass ich wirklich nicht mal eine Aufgabe zu 1% machen konnte. Ich hatte so gar keinen Ansatz.
Digga, das Durchblättern hat dann richtig wehgetan, oder?
Ja, ich wusste das halt immer vorher schon. Das war, also, ich will jetzt nicht so auf cool tun oder so, aber Schule war wirklich schon immer mir egal. Mhm. Ich wusste mein Leben lang, ich werde mein Abi für nichts gebrauchen. Mhm. So, ich wusste nicht warum, weil ich hatte, ich in meinem Kopf war schon immer, dass ich studiere, aber ich wusste immer, das ist für einen Arsch, was ich hier mache. Ich setze mich hier nicht hin und lerne dafür. Deswegen war es jetzt kein schlimmes Gefühl. Ich hatte nur immer Angst, weil ich wusste, meine Eltern müssen die Arbeit unterschreiben.
Ja, check.
Und das habe ich irgendwie mal gedribbelt. Grüße gehen an Mama und Papa.
Ja. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so ein Podcast-Take, aber das Rocks, also so hier das flache Glas, wo so Whisky oder so drin kommt, ist mit Abstand das beste Cocktailglas.
Ja.
Ne?
Ja.
Es gibt ja einige Formen und Farben und Sektgläser und Weingläser und so. Geht mir alles auf den Senkel, Digga. Gib mir ein Basic-Glas.
So. Ja, für die, die Videopodcasts hören, das ist so ein bisschen wie diese Tasse hier, nur in Glas und gleich breit. Ja. Also es ist einfach so ein niedriges Glas, was aber breit ist.
Ja.
Mit so ein bisschen geriffelt meistens.
Ich würde auch, wenn ich jetzt mir selber so eine Wohnung 1:1 zusammenstellen würde, nur diese Gläser holen. Ich finde die mit Abstand am geilsten.
Nee.
Okay.
Ich finde zum Beispiel, Sekt muss in ein Sektglas. Ein Champagner, yes. Ein Champagner aus so einem 0,3er ja. niedrigen Glas trinken, das ist scheiße.
Digga, ich sage, Heiki.
Zum Beispiel anstoßen, das muss klirren, das muss heilig sein. Oder ein Aperol Spritz.
Digga, Sektgläser sind solche Sektgläser, Digga.
Ja, aber das, ich finde schon, dass das bockt. So dieses Anstoßen, das macht es so ein bisschen besonderer. Wenn ich zum Beispiel heirate und dann stoßen alle auf mich an, dann will ich nicht, dass die mit solchen niedrigen Gläsern dingsen, oder? Oder würdest du da auch die Rocks
nehmen? Nee, du hast recht.
Also, okay.
Hat schon so sein, alles sein Zweck. Shoutout an den Rezeptionisten hier im Haus.
Digga.
Was findest du belastender? Kein Kurzzeit- oder kein Langzeitgedächtnis?
Kein Langzeitgedächtnis.
Findest du belastender?
Also overall als Mensch, ja, vielleicht für mich rein zum Leben. Kurzzeit, weil ich ja gar nicht weiß, was ich langfristig vergesse. Und kurzfristig fühlt sich alles immer gut an. Aber kurzfristig, das kannst du dir so, da kannst du dir Zettel schreiben, da kannst du vielleicht so ein bisschen trainieren, da kannst du auch einfach den Leuten sagen, hey, ich habe ein Kurzzeitgedächtnis, aber ich will ja schon meine alten Freunde, meine Frau, Bro, dann weiß hey, ich gar nicht, wer meine Frau ist.
Kurzzeitgedächtnis.
Ja, das ist so, finde ich, verständlicher.
Ja.
Weil wenn ich jemanden treffe, der hat ein Kurzzeitgedächtnis, er weiß aber, wer ich bin und chillt mit mir.
Keins, er hat keins.
Nee, er hat keins, aber er weiß, wer ich bin, weil wir waren in Vegas und daran erinnert er sich, dann habe ich Bock, mit ihm zu chillen. Wenn ich aber weiß, der hat keinen Plan, wer ich bin, erinnert sich aber die nächsten 2 Tage, wer ich bin nur, dann habe ich keinen Bock, mit ihm zu chillen.
Digga, also was ich eine ganz besorgniserregende Performance von mir fand, in Bezug auf Gedächtnis.
Alter, ich packe meinen Koffer.
Packe meinen Koffer, Digga, ich bin nach 3 Wörtern rausgeflogen, Digga, nach 3.
Leute, wir waren bei Naim Sky, der hat so ein Erkenne-den-Format und wir mussten, ich packe meinen Koffer spielen. Und Jeremy hat an seinem ersten Ding, ist verkackt, da waren 2 Leute vor ihm oder 3.
Ja, insane. Aber ich habe wirklich beim 3. Weißt du, warum ich verkackt habe? Ich habe versucht, mir vorzustellen, man sagt ja immer, man soll sich eine Geschichte vorstellen, da kann man sich Sachen besser merken, so. Erst kommt der A zum B. Dann war ich so sehr vertieft, mir sinnhafte Geschichte auszudenken, dass ich das 3. Wort nicht gehört habe. Und du kannst dann
Du hast nicht mal das 1. Wort genannt. Du hast kein einziges Wort.
Ja, ich habe dann aufgegeben. Die ersten 2 hätte ich gehabt, aber beim 3. zu scheitern wäre so peinlich gewesen, dass ich mir direkt gespart habe.
Das ist eine fatale Performance.
Ein ganz underrated Klamottenpiece sind Unterhemden. Ich trage mittlerweile fast immer Unterhemden.
Würde ich auch, würde ich mir nicht so geistkrank vorkommen wie ein Frauenschläger. Ich muss bei Unterhemden immer an Frauenschläger denken.
Ja, aber nur so weiße, die so Flecken sind, so und so, fleckig.
Ja, aber ist deins nicht, achso, deins ist grau.
Nee, das ist grau, ja.
Aber weil das wärmer ist?
Es ist wärmer und es ist so geil, irgendwie so seine Arme frei zu haben, aber trotzdem was hier, was so Druck macht auf die Brust und so. Also.
Hatte ich noch nie an.
Ich bin ja immer so, also es fällt mir immer schwer zuzulassen, wenn ich etwas gut finde, aber ich verstehe nicht, warum. Ich finde Unterhemden geil for no reason. Ich weiß nicht, warum.
Muss ich mir ausprobieren. Kann ich gar nichts zu sagen, weil ich noch nie eins anhatte.
Es ist spannend hier so schön und so. Und im Gym.
Fühlst du dich massig?
Digga, wenn du so im Gym so ein Pump hast, Digga, dann ziehst du dir ein T-Shirt aus, hast du so ein Unterhemd an, Digga. Geil, Alter.
Ja, nee, ich check schon.
Ja? Ja. Kannst dir mal eins leihen von mir, Bro. Ich hab paar umliegen, Taishi. Es kann immer nur ein Nasenloch offen sein zum Atmen.
Es kann immer nur ein Nasenloch.
Oh mein Gott, nein, er kann es nicht relaten. Aber ey, Leute, die das hier hören, 100% könnt ihr relaten. Es ist immer nur ein Nasenloch offen zum Atmen. Bei, links oder rechts ist es bei dir gerade? Es sind nicht beide, oder?
Doch.
Digga, bei mir ist es literally so, wenn eins offen ist, geht das andere zu und andersrum.
Deswegen redest du immer nasal.
Ich merke literally, wie ein Nasenloch zugeht, wenn das andere aufgeht. Digga, das, hä? Ich hab's schon gehört.
Da kann ich gar nichts zu sagen. Bei mir ist normal offen.
Leute, nein.
Alle meine Löcher sind offen.
Nein, Digga, bitte schreib mal, das ist so einfach so. Scheiße. Digga, ist so ehrenlos, wie er hier mit seinem Nasenatmung flext. Letzter Take, Freunde.
Okay.
Jetzt werde ich ein bisschen auf den Döds bekommen von Hannes. Slowdancen mit seinem Partner ist manchmal intensiver als Sex.
Ja, aber manchmal in ganz besonderen Momenten. Also wenn man jetzt sein Leben lang nur noch Slowdance versus nur noch Sex, da würde ich schon den Sex nehmen. Aber manchmal ist das halt so was ganz Besonderes, wenn der passende Song kommt, im richtigen Vibe. Ich hatte das einmal in meinem Leben.
Ich finde, es gibt nichts Intensiveres als zu Liebesmusik mit seinem Partner am Arm, also nicht zu schaukeln, sondern so richtig sich darauf einzulassen, den Körper zu fühlen, so eine Welle zu machen und so.
Doch, gehe ich mit.
Digga, es ist so krank. Also Menschen, die nicht tanzen, die verpassen was. Leute, eben meine...
Alle mal Slowdancen zu erzählen.
Digga, meine Mom. Ey, vielleicht hört sie das, I don't know. Digga, meine Mom hat legendary Take gehabt damals. Sie hat gesagt, man muss 5 Minuten am Tag tanzen, sonst ist man unglücklich. Und sie hat 5 Minuten am Tag getanzt.
Bis heute.
Ich glaube, hat sie nicht durchgezogen. Aber sie hat damals auf jeden Fall...
Ja, aber das ist doch eine geile Einstellung.
Digga, 5 Minuten am Tag.
Alleine einfach getanzt.
Aber ich sage, es ist so legit. Also wenn du
100 Pro.
Wenn du 5 Minuten am Tag tanzt, Digga, no way, dass du dann so richtig so das Leben zu ernst nimmst oder so.
Ja.
Einfach mal den, sich einen abzappeln.
Da kriegst du kein Ding von mir, finde ich. Passt. Also, ich würde sagen, euer intensivster Moment war eher, also keine Ahnung, musst du sagen, aber vielleicht eher Sex als im Schnitt. Aber ich finde, es kommt oft nah ran oder ab und zu auch mal intensiver als ein durchschnittlicher Sex. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, wie intensiv bei euch
was
ist.
Weißt du, was bei mir der intensivste Moment war mit Livia?
Oh, warte.
Beenden wir es noch mit was Deepem.
Warte. Nee, weiß ich nicht.
Ich hoffe, das werde ich nie vergessen.
Irgendwas ganz random, wahrscheinlich in Paris.
Nee, wir waren im Pool bei ihr und wir haben Justin Biebers Album gehört, sein neues Album. Und dann haben wir uns so ganz lange angeschaut. Wir haben uns so 30 Minuten lang angeschaut. Digga, das ist der, also...
30 Minuten lang?
Ja, vielleicht länger.
Einfach so?
Einfach angeschaut.
Holy shit. Wer hat zuerst geredet? War das...
Nee, es war nicht so ein Ding.
Okay.
30 Minuten, dann so ein bisschen im Wasser getanzt. So die letzten Sonnenstrahlen haben da so reingefunkelt. Sommertag. Wir waren alleine.
30 Minuten, holy
shit. Und dann... Irgendwann habe ich mich dann getraut und habe das erste Mal, ich liebe dich, zu ihr gesagt.
Ah, das war das erste Mal, das wusste ich noch gar nicht. Ja, okay, das ist ja so vielleicht overall der krasseste Moment. Mit.
So ein magischer Moment irgendwie.
Aber hört sich nach einem sehr guten Timing an.
Ich habe immer so lange gebraucht, um Sachen rauszubekommen. Digga, was sowas angeht, bin ich schon ein bisschen ein Schisser.
Hast du geantwortet mit, ich liebe dich auch?
Ja. Okay. Digga, was sowas angeht, bin ich so ein Schisser, um solche Sätze rauszukriegen. Ich brauche wirklich 10, 20, 30 Minuten. Digga, als ich sie fragen wollte, ob wir zusammen sind, Digga, ich habe gebraucht, so mäßig, vorm Eiffelturm, der glitzert 2-mal in der Nacht. Erste Mal habe ich mich nicht getraut.
Krass.
Und dann beim 2. Mal, Digga, wusste ich, scheiße, 1 Minute glitzert der schon, der glitzert noch 30 Sekunden. Jetzt muss ich.
Digga, da wäre ich so gern so mit Secret-Kamera dabei gewesen, wie du es gefragt hast. War das so clean oder so?
Digga, ich war so nervös, ich erinnere mich.
Echt jetzt? Also bei Ich liebe dich check ich safe. Das Zusammensein finde ich krass, das wundert mich. Ich dachte, das sagst du so ganz locker, so, hey, es wird Zeit.
Nee, weil sowas bin ich irgendwie einfach, ich würde sagen, ich bin schon smooth, weil ich, wenn ich es dann sage, dann sage ich schon, aber kennst du das, wenn man so oben am Sprungbrett steht, dann zählt man so 3-mal, so 3, 2, 1.
Kann ich mir gar nicht bei dir vorstellen. Wie wird es dann beim Antrag?
Ja, aber ich finde es auch krass, dass mich dann solche Sachen, Livia, ich war nie mehr nervös bei nichts im Leben, weil mich einfach so, ich bin recht, glaube ich, abgehärtet, was so Komfortzone angeht. Aber bei Livia war ich mehrfach nervös. Aber richtig.
Ja, gut, zum Glück. Es wäre ja schade, wenn nicht. Ja. Ist doch schön, dann kann sie was in dir auslösen, gutes Gefühl.
Ja, das stimmt.
Adaptivbrüder.
Ein Podcast
von
ARD Sounds,
Das Ding und SWR.
So.
In der Redaktion sitzen Timo Klump und Wiener Nünging. Sounddesign macht Benjamin Hien und Santiago Jaramillo. Das Cover ist von Julia Kaiser und den Schnitt macht Marco Artmann.
Und wir hören uns beim nächsten Mal, Adaptivbrüder, wo wir vielleicht auch über spicy Themen reden. Um das nicht zu verpassen, folgt rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out!